Wachsamkeit und Treue im Dienst. Wachsamkeit habt ihr jetzt alle nötig. Und ich möchte gerne aus Matthäus 24 einige Verse lesen. Ich darf also heute Nachmittag über ein Gleichnis des Herrn sprechen. Und das liegt mir viel näher als die vielen Endzeichen, Zeichen und Schwierigkeiten, die mit all diesen Datierungen und so weiter verbunden sind. Ich staune immer wieder darüber, wie Brüder und gerade auch Roger das fertig kriegt, das alle auf die Reihe zu kriegen, so dass man es versteht und auch nachvollziehen kann. Ich freue mich immer, wenn ich eine bildhafte Geschichte vor mir habe, da kann ich mich ein bisschen reindenken. Also mein Grips, der reicht nicht so weit, dass ich jedes einzelne Wort und deuten kann. Aber wenn ich eine Geschichte vor mir habe, die wird dann meist, zumindest für mich, ein bisschen lebendig. Matthäus 24, Abvers 45 bis 51. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihm die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, also tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verzieht zu kommen, und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Trunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an welchem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil setzen mit den Heuchlern. Doppelpunkt, da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Ja, ich möchte versuchen, eine kurze Einführung oder Hinführung zu diesem Gleichnis zu schildern. Roger hat das ja schon ausführlich getan über die Ölberg-Rede. Einiges zusammenhängend gesagt. Ich möchte eines ganz kurz wiederholen, damit wir auch die Platzierung dieses Gleichnisses vielleicht nachvollziehen können, warum der Heilige Geist das so gemacht hat. Denn in den nächsten drei Vorträgen, die jetzt vor uns liegen, heute Nachmittag zwei und morgen noch ein Vortrag, haben wir drei Gleichnisse vor uns. Und zwar sind das die letzten drei Gleichnisse im Matthäusevangelium, die uns da geschildert werden, bevor in Kapitel 26 die Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus anfängt mit den bekannten Worten. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passa ist. Es ist recht interessant, wenn man die letzten Gleichnisse in den anderen Evangelien damit vergleicht. Nur ganz kurz. Markus in Kapitel 14 schildert als letztes Gleichnis zu diesem Zeitpunkt zwei Tage vor Passa die Geschichte von einem Mensch, der außer Landes reiste, nachdem er sein Haus seinen Knechten anvertraute und dem Türhüter einschärfte, zu wachen. Und endet dieses Gleichnis mit den Worten, was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Kapitel 13, Vers 37. Entschuldigung, ich habe eben eine falsche Kapitelangabe gemacht. Ist nicht Kapitel 14, sondern Kapitel 13. Dieses letzte Gleichnis in Markus. Da geht es also auch um Wachen. Lukas, der berichtet an dieser Stelle kein Gleichnis als letztes, bevor nun diese zwei Tage da beginnen, sondern er endet seine Endzeitrede mit dem Befehl, wacht aber zu aller Zeit betend. Da wurden wir heute Morgen schon darauf hingewiesen, dass es hier wirklich um Aufmerksamkeit, um Wachsamkeit geht in der letzten Zeit. Johannes, der berichtet von keiner Endzeitrede vor der Gefangennahme, sondern er schildert das ergreifende Gebet unseres Herrn Jesus, dass er zu seinem Vater spricht, Kapitel 17, und praktiziert damit das, was er den Jüngern befohlen hat, wacht aber zu aller Zeit betend. Lukas Zitat. Also der Jesus schildert keine Endzeitrede, er ist nur noch mit seinen Jüngern beschäftigt und damit seinem Vater beschäftigt in Kapitel 17 und betet, bevor es dann zu der Begegnung kommt mit den Soldaten und mit Judas und so weiter. Ich finde das ganz interessant, wie jeder Evangelist entsprechend seinem Charakter diese Szenen hier schildert. Ja, kurz zu Kapitel 24 noch einmal. Roger hat uns gestern da schon, ich kann das ganz kurz machen, so ein bisschen geschildert, die Szene, wie die Jünger mit dem Herrn Jesus aus dem Tempel kommen und wollen dann ihm den Tempel oder die Gebäude des Tempels zeigen. Ist ja auch eigenartig. Da wollen die Jünger dem Herrn Jesus mal zeigen, wie der Tempel aussieht. Ist fast zum Grinsen, wenn man das so sich vorstellt. Der Jesus, kann man denen noch etwas zeigen aus dem Tempel oder von dem Tempel? Welch eine Geduld, dass der Jesus so mit sich umgehen lässt. Und dann gehen sie vom Tempel hinweg und ich stelle mir vor, im Weggehen, dann blickt er noch einmal zurück und zeigt dann auf die Gebäude und sagt dann den Jüngern, wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden. Markus schildert diese Szene etwas dramatischer. Ich zitiere, und als er aus dem Tempel heraustritt, sagte einer der Jünger zu ihm, Lehrer, siehe, was für Steine und was für Gebäude. Also total beeindruckt, um dem Herrn Jesus das vor Augen zu halten, was hier doch wirklich für ein wunderbarer Tempel steht. Roger erwähnte, dass das wohl eines der gewaltigsten, größten Bauwerke der damaligen Zeit war oder der prächtigsten. Aber da sehen wir, dass der Jesus sich nicht aufhalten lässt. Er sieht den großartigen Tempel mit ganz anderen Augen, auch Gefühlen. Er verlässt den Tempel und wird diesen Tempel nie wieder betreten. Und seine Stimme wird dort in dem Tempel auch nie wieder gehört werden. Dann setzt er sich mit den Jüngern auf den Ölberg und hält dort diese Endzeitrede, die aus drei Teilen besteht. Das haben wir auch schon gemerkt ein bisschen. Der erste Teil, das waren die Zeichen der letzten Zeit, angefangen von den gläubigen Juden, damals in den ersten Jahrzehnten der Christenheit. Und das geht dann ein bisschen zur Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit und auch wieder mit der Mahnung zu wachen. Ein zweiter Teil, Kapitel 24, Abvers 45, den wir jetzt gerade gelesen haben, den wir dann näher ein bisschen ansehen möchten, bildet einen Einschub oder beginnt einen Einschub von drei Gleichnissen. Als würde der Jesus hier praktisch seine Rede jetzt mal unterbrechen und schiebt jetzt etwas ein, und zwar drei Gleichnisse, wo der Jesus hier in unserem Gleichnis, das wir gelesen haben, als Herr über sein Gesinde geschildert wird. In dem nächsten Gleichnis, darüber wird Martin Vetter sprechen, da wird er vorgestellt als Bräutigam. Und im dritten Gleichnis, was morgen früh wieder drankommt, als Herr über seine Knechte. Und das finde ich sehr interessant. In allen drei Fällen in diesem Gleichnis ist der Jesus abwesend, also der Herr abwesend, als Bräutigam noch nicht anwesend und im dritten Gleichnis außer Landes. Und ich glaube, dass es einige Gründe gibt, anzunehmen, dass diese drei Gleichnisse nicht auf eine ganz bestimmte Zeit gemünzt sind, aber vielleicht doch besonders auf die Zeit der Gemeinde und der Christenheit, wo der Jesus nicht anwesend ist. Er ist außer Landes, könnte man sagen. Aber seine Wiederkunft besteht vor. Und dann im dritten Teil, Kapitel 25, Abvers 31 bis 46, da geht es dann um alle Nationen oder um alle Völker oder Heidenvölker, wie Luther übersetzt, die vor dem Thron der Herrlichkeit versammelt werden, wo das Gericht stattfindet und die Schafe von den Böcken geschieden werden. Das haben wir zum Schluss dann auch noch gehört. Das finde ich also sehr, sehr interessant, dass also mitten in diesen ganzen Endzeitreden plötzlich ein Block kommt, wo der Jesus uns ein bisschen zur Seite nimmt und will uns eine Lektion mitteilen, die für unsere Gegenwart sehr, sehr wichtig ist. Liberale Ausleger haben riesige Probleme mit der Auslegung dieser Kapitel 24 und 25, die Ölbergrede. Ich denke an Barclay, falls der von euch bekannt ist, der wird ja als evangelikal bezeichnet. Der kommt da total ins Schleudern, um die Dinge da einzuordnen. Aber auch bibeltreue Ausleger, wie zum Beispiel die Wuppertaler Studienbibel, die weitgehend ja doch unbedingt bibeltreu ist oder sein möchte, Und auch diese sogenannten Bundestheologen oder die, die Ersatztheologie vertreten, haben natürlich enorme Schwierigkeiten, hier mit diesen Endzeitreden und mit diesen Prophezeiungen etwas anzufangen, das einzuordnen. Und sie deuten diese Kapitel ganz anders, wie wir das gesehen haben heute Vormittag, je nachdem, welche Brille sie aufhaben. Gibt es also ganz viele Variationen, diese Kapitel, diese Verse auszulegen. Also, heute Nachmittag in zwei Vorträgen morgen geht es um diesen mittleren Teil, um diese Gleichnisse, wo es im ersten, wo wir jetzt darüber nachdenken, um den treuen Knecht und auch um einen bösen Knecht geht. Dann im zweiten, nächster Vortrag, die 10 Jungfrauen, 5 töricht, 5 klug. Und im dritten, morgen Vormittag, treu und untreu im Umgang mit den anvertrauten Talenten. Und das sind drei Gleichnisse mit drei Schwerpunkten oder drei Themen. Hier in unserem jetzigen Gleichnis geht es um den Innendienst, wenn ihr versteht, was ich meine, an dem Gesinde, also nicht Gesindel, sondern Gesinde, das ist die Elberfelder Bibel, Schlachter übersetzt Dienerschaft, ist natürlich sehr richtig. Also um alle, die sich in diesem Haus befinden. Und da geht es um gute Versorgung, Nahrung, und daraus ergibt sich auch ein gutes Klima im Haus des abwesenden Herrn. Das ist also der Schwerpunkt dieses Gleichnisses. Das Zweite, was nachher kommt, da geht es vor allem um Wachsamkeit in Bezug auf die Erwartung des noch abwesenden Bräutigams. Da wird Martin drüber sprechen, wie gesagt. Und im dritten Gleichnis, morgen Vormittag, geht es um den Außendienst der Knechte des abwesenden Herrn und ihren Lohn am Tag der Wiederkunft und des Preisgerichtes oder der Abrechnung. Also noch einmal, in diesen drei Gleichnissen geht es weniger um den prophetischen Ablauf, nicht um prophetische Ereignisse, sondern vor allem um den Charakter und die Herzenshaltung und die Gesinnung der Knechte und der Jungfrauen. Und deswegen ist das auch, meine ich, ein sehr praktisches Kapitel für uns oder dieser Abschnitt, für uns, die wir hier sitzen. So, jetzt endgültig zu unserem ersten Gleichnis, der treue und kluge Knecht und der böse Knecht. Was auffällt, dass Herr Jesus dieses erste Gleichnis nimmt und von dem Innendienst spricht, von der Versorgung, die richtige Speise zur richtigen Zeit und nicht zuerst um die missionarischen Aufgaben, die wir haben, um mit unseren Talenten in dieser Welt zu wuchern. Können wir daraus eine Schlussfolgerung oder Anwendung ziehen für uns? Vielleicht ist es doch eine Andeutung des Herrn, dass die Versorgung und Ernährung des Gesindes, also der Dienerschaft, dem Herrn wichtiger ist als der Außendienst, um weitere Talente zu erwirtschaften oder zu gewinnen. Und ich möchte es auf jeden Fall so mal anwenden auf uns, denn man hat doch den starken Eindruck, dass dem Herrn Jesus das hier vorrangig wichtig ist, dass das Gesinde, dass die Dienerschaft gut genährt, gut bewahrt wird und wirklich in einem guten Zustand ist. In Epheser 5 kennen wir den wichtigen Vers 29, dass der Jesus Christus nährt und pflegt seine Braut. Das ist also ein vorrangiges Ziel in seinem Dienst an uns. Also der gute Gesundheitszustand, die gute Ernährung seiner Gemeinde ist ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Und das sollte auch uns ein wichtiges Anliegen sein. Nicht Evangelisation ist die wichtigste Aufgabe der Gemeinde, sondern die Anbetung Gottes und die Ehre Gottes. Dann die Stärkung und Ernährung der Gemeinde. Und das ist die Voraussetzung für Mission, Diakonie, Evangelisation und so weiter und so weiter. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich meine, die meisten von uns, denen ist das sowieso klar. Aber in der allgemeinen evangelikalen Szene, da würde man sagen, was ist die wichtigste Aufgabe der Gemeinde? Natürlich Evangelisation und Mission. Und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man da ein großes Interesse für hat. Ganz im Gegenteil, freuen wir uns ja drüber. Aber in Gottes Augen ist die Gemeinde für ihn zunächst einmal das Wichtigste, dass sie gut ernährt wird, gepflegt wird und dann auch in der Lage ist, dann glaubwürdig zu evangelisieren und zu missionieren. Gemeindeprogramme wie ICF oder Willow Creek oder City Church und so weiter haben heute in unserer Zeit enormen Zulauf durch ein sehr attraktives Programm, um vor allem Außenstehende anzuziehen. Kirche für die Welt, sagt man gerne. Man möchte Nichtchristen anziehen und begeistern und man entwickelt auch ein super Programm, wirklich ausgetüftelt und trainiert und gemacht. Einige Brüder hier unter uns, die waren dabei und die können euch das auch mal erzählen, wie die sich da abquälen müssen und wie die pauken müssen und auswendig lernen müssen, um eine Moderation zu machen und darüber das Bibellesen und Beten vergessen. Ich habe vor einigen Wochen noch mit einem jungen Bruder gesprochen, das ist ein Familienvater, so ganz jung ist er auch nicht mehr. Der war in der ICF-Bewegung bekannt und war ein ausgezeichneter Musiker und was nicht alle. Der sagte mir, er wäre mit seiner ganzen Familie geistlich draufgegangen, weil er einfach nicht mehr Zeit fand, um die Bibel zu lesen, um zu beten, um irgendwie Gemeinschaft hinterher zu haben. Um zu dienen, dort in dieser ICF-Gemeinde oder in den ICF-Gemeinden, hat er sein geistliches Leben, seine geistliche Kraft verloren. Und das ist niemals Sinn der Sache. Aber diese Gemeinden, und das wird auch jeder bestätigen, der sich da ein bisschen auskennt, haben eine unwahrscheinliche Fluktuation. Das heißt, es ist ein Kommen und Gehen dort. Und viele, wie auch hier die beiden Freunde unter uns und auch der, von dem ich eben erzählt habe, die sind dann auch mit der Zeit so frustriert, dass sie nicht mehr lange da bleiben. Sie brauchen Speise und manchmal auch, um ihr geistiges Leben über Wasser zu halten, trennen sie sich dann von der Bewegung und schließen sich einer Gemeinde an, wo hoffentlich feste Speise geboten wird, wie ich auch annehme. Also es geht nicht um Spaß und Unterhaltung auf Kosten gesunder Ernährung. Noch einmal, die Gemeinde oder die Kirche ist nicht zuerst für die Welt da, für die Menschen, sondern vor allem für den Herrn da und dann für die Kinder Gottes da. Und wenn das klar ist, ergibt sich von selbst dann auch eine kraftvolle und glaubwürdige Evangelisation. In Hebräer 3, Vers 6 wird Christus als Herr seines Hauses vorgestellt. Wir haben ja hier auch einen Haushalt vor uns. Und da wird gesagt, dessen Haus wir sind, wir Christen. Und uns allen ist klar, es geht hier nicht um ein Gebäude, sondern ein geistliches Haus, um die Menge der Gläubigen, die sich als Gemeinde dann auch versammeln und verstehen. Und genau dieser Herr, unser Herr, hat treue und kluge Knechte für sein Gesinde, für seine Dienerschaft bestimmt. Was sind das für Leute? Das sind Brüder, die als Älteste, als Führer oder Leiter die Aufgabe haben, die Gemeinde mit guter, gesunder Speise zu ernähren. Und das soll auch so ein bisschen der Schwerpunkt sein in dem, was ich hier heute sagen möchte. Paulus spricht in 1. Korinther 4 davon, von sich und seinen Mitarbeitern. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und fügt hinzu, im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Darum geht es dem Herrn, darum geht es dem Apostel Paulus. Als in der jungen Gemeinde in Jerusalem Unruhe gab, wegen sozialer Unterschiede, ihr kennt die Geschichte dort mit der Versorgung der Witwen und so weiter, und dann kam ein großer Handlungsbedarf auf, da sagten die Apostel, das finde ich sehr interessant, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und schließen dann an, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Apostelgeschichte 6, Vers 2 und 4. Ist das nicht interessant, dass die Apostel großen Wert darauf legen, dass sie beim Wort Gottes verharren, beziehungsweise dass sie das Wort Gottes nicht vernachlässigen? Wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Ist es möglich, dass wir heute auch hier unter den anwesenden Brüdern das Wort Gottes vernachlässigen, weil so viele andere Aufgaben in der Seelsorge oder Organisation, ich weiß nicht was, vorhanden sind und man tatsächlich, wie mir jetzt noch ein guter Freund und begabter Bruder sagte, wenn er die Bibel liest am frühen Morgen, dann liest er sie für andere, um daraus eine Predigt zu machen oder eine Andacht. Hat keine Zeit mehr, um bei dem Wort Gottes zu verharren, um dann, wie wir gleich noch hören werden, Altes und Neues dann auch wirklich dann anbieten zu können. Also eine tragische Situation, die Apostel, die wussten ganz genau, bei uns kommt alles darauf an, dass wir das Wort Gottes nicht vernachlässigen. Und wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und da finden wir wieder die beiden Dinge. Gebet gehört dazu oder ist eine Voraussetzung. Und wenn wir das auch nicht mehr können, aus zeitlichen Gründen, dann wird irgendwann, werden wir am Schlauch stehen, wir haben der Gemeinde nur noch alte Konserven zu öffnen oder was abzuleihen, was wir schon 10-mal gepredigt haben. Und das ist nicht gesund unbedingt. Ich sage nicht, dass das nicht geschehen kann. Ich weiß von vielen Brüdern, bekannten Brüdern, die manche Predigt zigmal gehalten haben, in großen Segen. Aber da gehört auch viel Abhängigkeit zu. Und es wäre schon schön, wenn wirklich das, was wir aus Gottes Wort bringen, frisch ist und wirklich aus der Stille und aus der Gemeinschaft mit dem Herrn resultiert. Ich glaube, es ist 30 Jahre her, da hatte ich meinen ersten Besuch, wenn ich mich recht entsinne, in einer russlanddeutschen Gemeinde. Und die Geschwister liebe ich ja sehr gerne, weil die sehr kernig sind und auch sehr ehrlich sind, manchmal auch ein bisschen komisch sind, aber originell auf jeden Fall. Da komme ich da zur Gemeinde rein, steht da ein Bruder an der Tür, und das, was, da fragt er mich als erstes, bist du voll, Bruder? Ich fing an zu schleudern, ich sage, habe ich eine Alkoholfahne oder was? Was meint er, bist du voll? Da habe ich gut gegessen und ich sage, wie meinst du das, bist du voll? Ja, bist du voll. Und dann dämmerte mir, er wollte mir deutlich oder mich fragen, ob ich voll des Wortes Gottes wäre. Das war sein Anliegen. Peinliche Frage. Ich weiß auch gar nicht, was ich da geantwortet habe. Aber wenn ihr mich jetzt fragen würdet, bist du voll, Bruder? Peinliche Frage. Ich wage das nicht zu sagen, da ich voll bin, absolut nicht. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber eigentlich sollte das der Fall sein. Bist du voll? Verkündiger sollten voll Heiligen Geistes sein und natürlich voll dann auch mit dem Wort Gottes. Großes Problem in unserer Zeit, wenigstens in meinem Leben. Was gehört zu diesem Dienst des Wortes, den die Apostel hier beschrieben haben? Meine Definition, einmal die Lehrpredigt durch begabte Lehrer, das haben wir heute Vormittag erlebt, dann aber auch die erbauliche und seelsorgerliche Predigt, die auf unser Gewissen zielt, durch begabte Hirten, dann Ermahnung oder Warnung oder Korrektur durch begabte Propheten, die wir brauchen, die uns Gottes Wort in die Situation, in der wir uns befinden, hineinsprechen können, wenn es da Probleme gibt oder was auch immer. Auf jeden Fall kennt die Bibel, das Neue Testament, kein Ein-Mann-Prinzip, dass ein Bruder oder ein Pastor oder ein Prediger alle Dienste in sich vereinigen muss oder soll. Mir tun diese Männer sehr, sehr leid, denn der Herr hat viele Gaben gegeben, darüber sprechen wir morgen dann noch einmal, die Gott der Gemeinde gegeben hat zum Dienst und damit wirklich ein gesundes Wachstum möglich ist. Auch gerade in diesen Kreisen der lieben russlanddeutschen Geschwister, wenn ich nach Kasachstan kam oder was in Kirgisistan, eine der ersten Fragen war dann, bist du auch eingesegnet? Auch wieder so eine Frage. Bist du eingesegnet? Ich sage dann meist, nein, ich bin nur gesegnet. Was meint er damit? Ja, bin ich ordiniert? Hat man mir irgendwann einmal die Hände aufgelegt zum Predigerdienst oder zum Evangelistendienst? Hat man natürlich nicht. So hat mich da ein bisschen rausgeschlichen mit der Antwort, ich bin nur ein gesegneter Bruder. Naja, das ist leider auch so eine Vorstellung. Das hat alles seine Gründe. Man möchte die Gemeinde bewahren vor fragwürdigen und zweifelhaften Verkündigern, möchte sicher sein und glaubt, wenn die einmal eingesegnet wurden von einer geistlichen Instanz, dann kann man einigermaßen für die garantieren, was sicherlich auch ein Irrtum ist, wenigstens in vielen Fällen. Aber wie schön ist das, wenn wir doch ein biblisches, neutestamentliches Bild haben, auch vom Dienst des Wortes und ganz im Allgemeinen von der Bedienung der Geschwister in der Gemeinde. Es geht ja hier darum, das finden wir in Vers 45 in der zweiten Hälfte, der Herr hat jemand über sein Gesinde gesetzt, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit. Ja, manchmal ist es Zeit, nur Milch zu geben. Da klagt der Apostel Paulus drüber bei den Korinthern. Und er sagt, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Das war damals angebracht in Korinth, das war ein Notstand. Und Paulus war in der Lage, durch den Geist Gottes geleitet, ihnen nun das zu geben, was sie wenigstens dann noch vertragen konnten, um einfach am Leben zu bleiben. Und im Hebräerbrief, ich nehme an, das war auch der Apostel Paulus, der es gesagt, geschrieben hat, unter der Leitung des Geistes, schreibt, Milch ist für Unmündige, Unerfahrene, feste Speise aber für Erwachsene oder für Ausgewachsene, die geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Also es geht darum, dass die richtige Speise zur richtigen Zeit, zur angemessenen Zeit gebracht wird. Aber es geht, denke ich, auch um die richtige, ausgewogene und gesunde Nahrung zur richtigen Zeit. Man kann auch eine feste Speise bringen, die schwer verdaulich ist oder nicht angemessen ist. Und deswegen ist es schon wichtig, dass alle, die hier unter uns auch Diener des Wortes sind, dass wir da viel drüber nachdenken, auch für, darüber beten, dass wir wirklich die richtige Nahrung zur richtigen Zeit bringen. Ich war bis vor einigen Tagen 14 Tage allein in unserem Haus. Meine liebe Frau war bei unserer ältesten Tochter Christine. Und unsere Deborah, die am Büchertisch ist, die hatte dann etwas vorgekocht. Wohnt auch nicht bei mir im Haus, sondern etwas entfernt. Und da gab es dann in den ersten 3 Tagen immer wieder aufgewärmt Hackfleisch, Nudeln mit Hackfleischsoße. Das esse ich eigentlich sehr, sehr gerne. Aber nach 3 Tagen, sage ich euch, da habe ich ja doch mich gesehnt, nach etwas anderem zu essen, auch wenn das gut zubereitet war. Ja, dann hatte sie noch Erbsensuppe gemacht. Und ich hatte nicht daran gedacht, dass sie so irgendwie so quirlt oder sowas. Die stand aus dem Kühlschrank. Und dann hatte ich 2-3 Tage, mich damit rumzukämpfen. Und am 3. Tag, da konnte ich mit Messer und Gabel fast diese Erbsensuppe essen. So steif und dick war wie die wie Kleister. Das ging also wirklich nicht mehr runter. Und dann bin ich dann umgestiegen auf Cornflakes mit Obst. Das war etwas leichter verdaulich. Aber all das war nicht besonders nahrhaft und gesund. Das war keine ausgewogene Nahrung. Das war einfach ein Notbehelf, ganz klar. Aber das möchte ich nur als Bild gebrauchen. Wie sieht das in unserer Gemeinde aus? Es gibt Brüder, die haben immer nur ein Pferd, das sie durch die Manege reiten. Ein Thema auf ihrer Fahne, das ist meinetwegen Israel oder die Entrückung oder die Prophetie, so wichtig das ist. Andere haben nur zum Thema die Stellung in Christus. In jungen Jahren muss ich mir das fast jeden Sonntag anhören, sodass ich ein gebrochenes Verhältnis habe zum Epheserbrief. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das war jahrelang immer ein Thema in der Gemeinde, unsere Stellung in Christus. Und darüber vergisst man dann die Praxis, das Alltagsleben. Das ist keine gesunde Ernährung, so wichtig dieses Thema unbedingt ist. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Dann wieder andere haben das Thema Verantwortung oder Jüngerschaft, sprechen da gerne und viel drüber, ein wichtiges Thema. Aber nur ein Thema, immer wieder, das ist nicht gesund, das ist nicht ausgewogen. Und da müssen wir eben sehr drauf achten. Und deswegen ist es gut, wenn wir viele Brüder haben in der Gemeinde und auch junge Brüder nachwachsen, die wirklich dafür sorgen, dass eine wirklich eine reichhaltige Nahrung da ist, dass für jeden etwas da ist und dass wir nicht irgendwie einseitig ernährt werden. In Matthäus 13, am Ende der Himmelreichsgleichnisse, da finden wir noch ein letztes Gleichnis von dem Herrn Jesus. Und er sagt dann, jeder Schriftgelehrte gleicht einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Also ich möchte das mal so anwenden, nicht nur Predigten aus dem Neuen Testament. Aber viele Geschwister sagen, also wir hören fast nur Predigten aus dem Neuen Testament, sondern eben auch aus dem Alten Testament. Du liebe Zeit, jetzt habe ich dieses schöne dicke Buch. Deborah, ist ja so ein alter Schinken da oben auf dem Schrank. Ah, das ist ja wunderbar. Kannst du mir das eben noch bringen? Herzlichen Dank. Das ist jetzt keine Werbung für ein Buch, sondern das soll nur etwas deutlich machen. Im frühen 19. Jahrhundert gab es in Wuppertal in Elberfeld einen ganz berühmten Erweckungsprediger, Gottfried Daniel Krumacher. Stellt euch mal vor, der hat 91 Predigten gehalten über die Namen der Lagerstätten Israels in 4. Mose 33. Nur über die Namen der Lagerstätten Israels in 4. Mose 33. Also über 2 Jahre lang hat er nichts anderes gesprochen als das. Ja, ich würde sagen, das ist aber auch einseitig, oder nicht? Aber die Kirchen waren so voll, dass sie nicht alle Platz fanden. Das war natürlich eine Zeit der Erweckung, ein Hunger nach Gottes Wort da. Und dieser Mann, der konnte wirklich in der Bibel schürfen. Das ist also ganz erstaunlich. Da gibt es diesen dicken Schinken, die Wanderung Israels durch die Wüste nach Kanaan von Gottfried Daniel Krumacher. 800 Seiten. Nur die Namen der Lagerstätten Israels, natürlich auch, was da so abgelaufen ist und so weiter. Aber auch die Bedeutung der Namen. Und das zeigt, wie in der Bibel wirklich nichts umsonst ist. Auch kein Name und auch keine Ortsbezeichnung hat eine geistige Bedeutung, wenn man nur sich die Zeit nimmt und so begabt ist, wie der Roger Hebräisch kann und was nicht alle, um das dann auch richtig zu deuten. Also das ist wirklich total erstaunlich. Übrigens, wir haben ja heute Morgen schon von Lenin gehört. Da würde ich gerne noch anschließen, was der Friedrich Engels, der aus Wuppertal kommt, der hat zur gleichen Zeit gelebt in Wuppertal, was der geschrieben hat über den Krumacher. Krumacher war von so merkwürdigen Sitten, dass 1000 Anekdoten von ihm zirkulieren, nach denen man ihn für einen kuriosen Sonderling oder einen herzlich groben Mann halten muss. Das war also das Urteil von dem Friedrich Engels, dem Mitbegründer der Kommunisten hier in Deutschland. 1000 Anekdoten, kurioser Mann, herzlich grob. Nun ja, er blieb Junggeselle bis in sein Alter, dann wird man schon ein bisschen grob. Das sei ihm verziehen. Aber Pastor Wilhelm Busch, dem ich sehr, sehr viel verdanke, als er sich einmal die Frage stellte, wenn er in den Luftschutzkeller fliehen muss und hat nur noch kurz Zeit, 2 Bücher mitzunehmen, außer seinen Medikamenten oder was, was würde er nehmen? Da sagte die Bibel und die Wanderung Israels durch die Wüste. Das war sein Lieblingsbuch. Aber wie schön ist das, wenn Brüder Gottes Wort und auch das Alte Testament wirklich so lieben, aber auch in der Lage sind, das Wort Gottes so lebendig zu machen, dass das nichts abgestanden ist, sondern ganz aktuell. Ja, ich kann nur hoffen und beten, dass der Herr uns das auch ansatzweise schenkt. Und das ist natürlich ideal, dass man alte Wahrheiten, die man eigentlich schon immer gehört hat, ganz neu und aktuell darlegen kann. Denn die Bibel, das haben wir auch schon gehört, ist ein unergründlicher Schatz. Aber man muss eben darin graben und auch Zeit investieren. Keine Inspiration ohne Transpiration. Wir kennen diesen Spruch. Schlichter gesagt, ohne Fleiß keinen Preis. Und da möchte ich wirklich die anwesenden Brüder und gerade auch die jüngeren Brüder bitten, nehmt euch die Zeit und grabt in Gottes Wort. Um euch das ein bisschen leichter zu machen, würde ich ganz gerne hinweisen auf ein Buch, das wir auch zu einem Sonderpreis anbieten für 6,50 Euro statt 16,90. Das hat einen einfachen Grund, das kauft kaum jemand. Das Evangelium nach Lukas von David Gooding. Gooding ist ein bekannter Bibellehrer, ein ausgezeichneter Professor für bestimmte alte Sprachen, die ich überhaupt nicht kenne. Und der hat wirklich in Gottes Wort gearbeitet, ist groß, vielen, vielen zum Segen gewesen. Er lebt noch, ist ziemlich alt inzwischen. Aber der Mann, der hat wirklich das Lukas-Evangelium so gut aufgearbeitet, das ist so interessant, wenn man das in der stillen Zeit neben der Bibellese liest, das ist erbaulich und erwecklich, aber auch sehr, sehr anregend, um darüber nachzudenken. Denn Lukas hat seine Geschichten und Wunder und Zeichen ganz anders sortiert wie die anderen ersten beiden Evangelisten. Und er hat einen Zweck damit. Und durch bestimmte Gegenüberstellungen, wie Lukas das zusammengestellt hat, möchte der Herr uns Lektionen geben. Und die sind so überraschend, so interessant, das ist einfach eine Riesenfreude, darin zu arbeiten. Und um gerade den Jüngeren Mut zu machen und einen Anreiz zu geben, bieten wir das Buch jetzt zu solch einem Preis an für 6,50 Euro bei etwa 400 Seiten oder 300 Seiten. Das muss man auch nicht unbedingt von vorne bis hinten lesen, vielleicht auch bestimmte Kapitel, die einem wichtig sind. Aber da wird gegraben und da leuchten plötzlich Schätze auf in Gottes Wort. Ja, man meint, man hätte das alles schon gekannt und gewusst. Und man kann sich nur freuen, dass der Herr solche Gaben geschenkt hat. Und ich wünschte sehr, dass wir sie mehr nutzen. Jetzt mache ich keine Werbung für ein Buch, denn das Buch haben wir gar nicht dabei. Das ist die Lebensgeschichte von Harold St. John, wenn er bekannt ist. St. John, sagen manche. Patricia St. John ist die Tochter, die die vielen Kinderbücher geschrieben hat und die großartigen evangelistischen Jugendbücher. Der hat einmal Folgendes geschrieben. Der Strom Gottes trocknet niemals aus. Du brauchst nie einen abgestandenen, unzeitgemäßen Dienst zu tun, der das Volk Gottes nur langweilt. Du brauchst nie wie die Gibeoniter zu sein, die Josua verschimmeltes Brot und geborstene Weinstäuche brachten. Josua hätte sofort erkennen müssen, dass der Herr sie niemals gesandt haben konnte. Josua hätte sagen sollen, Gott würde euch nie solche Weinschläuche geben. Nein, wenn der Strom des Geistes Gottes in deinem Leben fließt, dann wird dein Dienst immer erfrischend für das Volk Gottes sein. Das ist der Herr selbst, der für die Erfrischung seines Volkes sorgt. Darum, Zitat, ist jeder Schriftgelehrte, der vom Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Was bedeutet das? Man soll dauernd aus der Seele Schätze hervorholen. Das ist ein lebendiger Dienst, der den Bedürfnissen des Volkes Gottes gerecht wird. Neue Dinge, denn wir brauchen keine Männer, die wie Schallplatten sind, die gab es damals noch, immer dieselbe Leier. Wir brauchen einen lebendigen, neuen Dienst, eine Kraft, die neue, ja alte und neue Dinge ans Licht holt. Das heißt, dass wir neue Auslegungen all der Wahrheiten bringen sollen, die ihre Wurzeln tief in den ewigen alten Dingen verankert haben. Neu und alt zugleich muss unser Dienst sein. Ich meine, das wäre eine schöne Erklärung, die man nicht viel besser geben kann, als wie das dieser bewährte Diener des Wortes vor vielen Jahrzehnten getan hat. Glückselig jener Knecht, wir kommen zu unserem Gleichnis zurück, den sein Herr, wenn er kommt, also tun findet. Und da lesen wir dann, dass der Herr sagt, wahrlich, ich sage euch, er wird euch über seine ganze Habe setzen. Der Auftraggeber ist der Herr, keine menschliche Instanz. Es ist keine kirchliche Lehrerlaubnis nötig, wirklich nicht. Keine Einsegnung, wenn auch gut gemeint. Der Beurteiler und auch der Belohner ist unser Herr. Und wenn wir treu sind in diesem Dienst, dann wird er uns mehr anvertrauen. Er wird uns über nicht nur über ein Haus, sondern auch über seine Habe setzen, wie immer man das jetzt auch auslegen möchte. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um auch über den bösen Knecht nachzudenken, Vers 48 bis 51. Seine Abwärtsentwicklung beginnt, wie alle Sünden und Verirrungen auch in unserem Leben, mit einem Selbstgespräch in seinem Herzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verzieht zu kommen und so weiter. Also er rechnet nicht mehr mit der baldigen Wiederkunft oder Rückkehr seines Herrn. Er schiebt sie in weite Ferne. Und das ist vielleicht wichtig, was ich jetzt sage, das ist zwar nichts Neues. Immer dann, wenn in der Kirchengeschichte oder in einer Epoche einer Gemeinde die Naherwartung des Herrn aufgegeben wird, kommen meist theologische Irrtümer auf. Und man blickt jetzt nicht mehr zum Himmel, zum Herrn, sondern auf diese Erde, auf das Diesseits. Und das hat oft moralische negative Konsequenzen. Und das, wenn wir Zeit hätten, kann man das auch nachweisen in den verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte. Immer dann, wenn man irgendwie die Naherwartung weg erklärt hat oder geglaubt hat, wie die katholische Kirche, man sei schon im tausendjährigen Reich oder auch wie manche lutherische Kreise, die meinen, dass das tausendjährige Reich mit der Reformation begonnen hat, wo eben der Satan dann aus dem Himmel geworfen wurde, eben der Papst. Es gibt ja zig verschiedene Variationen von, wie man das macht. Dann wird immer die Gefahr groß, dass wir uns dann auf diese Erde besinnen, auf die irdischen Dinge und geistlich austrocknen und uns oft auch wirklich moralisch verirren, wie das genau hier bei dem untreuen und bösen Knecht berichtet wird. Ihr erinnert euch, als Mose auf dem Berg war und Gott ihm die Gebote und auch das Muster der Stiftshütte zeigte und ganz genaue Angaben gab, wie das Haus Gottes, möchte ich mal sagen, gebaut werden sollte, wurde das Volk Israel im Tal total unruhig. Und ich zitiere aus dem zweiten Buch Mose: Als das Volk sah, dass Mose zögerte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm: Auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Vorher standen sie stramm, hatten gezittert und gebebt bei all dem Spektakel, da die Posaunen und der Berg zitterte und rauchte und was nicht alle, von Gottesfurcht erfüllt. Und dann vergingen die Wochen, Mose kam nicht wieder. Das uralte Lied, das sich bis in unsere Zeit wiederholt. Dieser Mann Mose, verächtlicher Ausdruck, der uns damals rausgeführt hat, keine Ahnung, was mit ihm ist, auf, mache uns einen Gott. Und das kann man wirklich in der Kirchengeschichte immer wieder verfolgen und bewahre uns der Herr vor diesem Denken. Denn dann sucht man sichtbare, sinnliche Götzen, dann zieht man irdische Dinge vor und sucht die zeitliche Ergötzung der Sünde, wie wir es im Hebräerbrief lesen, und zieht die dann dem selbstlosen Dienst vor. Und hier bei diesem bösen Knecht, da zeigt sich das in Machtmissbrauch und Vergnügungssucht. Schlagen und essen und trinken mit den Betrunkenen. Und genau das war und ist das Kennzeichen zum Beispiel der römisch-katholischen Kirche, nicht nur im Mittelalter, sondern auch heute. Und wenn ich jetzt die katholische Kirche kurz hier rausgreife, dann nicht als gäbe es das nicht in anderen Kreisen auch. Nur hier wird es sehr, sehr deutlich. Ich zitiere nur ganz kurz aus der Kirchengeschichte, als Papst Innozenz um 1250 anlässlich des Konzils in Lyon, also in Frankreich, die Stadt nach 8 Jahren verließ, so lange dauerten damals die Konzilien, erklärte sein Kardinal Hugo in einer Abschiedsrede vor den Bürgern sarkastisch: Seit wir herkamen, fanden wir 3 oder 4 Bordelle. Hinter uns lassen wir nur 1. Wir müssen jedoch hinzufügen, dass es sich vom Ost- bis zum Westtor erstreckte. Schlimm. Fast 200 Jahre später, während Johannes Huss im Konzil verbrannt wurde, kann man lesen, als 1415 während des Konzils in Konstanz Huss verbrannt wurde, schätzte man die Zahl der Prostituierten auf 1200, die rund um die Uhr arbeiteten, um für das leibliche Wohl des Klerus zu sorgen. Grauenhaft, wenn man nicht mehr an die Wiederkunft des Herrn denkt, nicht mehr an seine Existenz, im Bewusstsein der Gottesfurcht lebt, dann sind wir alle zu allen Sünden fähig. Alles natürlich unter frommen Namen, alles. Ja. Und was heute an Missbrauch in der katholischen Kirche geschieht, könnt ihr jeden Tag fast in der Zeitung lesen, das brauche ich auch nicht groß erläutern. Aber auch in der evangelikalen Szene fallen solche bösen Knechte auf. Und da denke ich jetzt nicht nur an die Scharlatane innerhalb der charismatischen und Pfingstbewegung. Es gibt dort, haben wir auch gehört, wirklich treue und hingegebene Brüder, die sich ein bisschen verirrt haben in manchen Fragen. Aber es gibt dort wirklich auch Scharlatane. Da kann man sich wirklich nur empören, wenn man deren Auftreten sieht und für was die alles Geld erwarten und verlangen. Und wir kennen ja manche Geschichten, die dann durch die Presse gingen, von ganz abartigen sexuellen Sünden und Leben in der Pornografie und in der Homosexualität und so weiter von bekannten Propheten. Aber wir finden das auch unter den konservativen Evangelikalen. Vor einer Woche in Topik konnte man lesen, innerhalb der südlichen Baptisten, das ist eine Gruppe Baptisten, die relativ konservativ sind, hätten in den letzten 20 Jahren 380 Pastoren und kirchliche Mitarbeiter rund 700 Personen missbraucht. 200 dieser Pastoren seien inzwischen verurteilt worden, so Topik im März dieses Jahres. Und das sind nur die öffentlich bekannt gewordenen Fälle, die angezeigt wurden. Und die Dunkelziffer wird sehr viel höher sein. Der Gründer von Willow Creek, Bill Hybels, das ist auch durch die Pressen gegangen, ist einer von ihnen, der deswegen auch angezeigt wurde und dann abtreten musste. Es war auch ein Erdbeben bei den Evangelikalen, denn er war vor fast einem Jahr noch hier in Deutschland oder wurde übertragen auf dem Willow Creek Kongress. Begabter Mann, viele Bücher geschrieben. Das alte Lied. Ganz aktuell, Machtmissbrauch, ganz hier in der Nähe, im Gospelforum Stuttgart. Leute aus der Umgebung kennen das. Man sagt, das ist die größte deutsche evangelikale Gemeinde mit 5000 Mitgliedern nach eigenen Angaben. Jedes Wochenende 6000 Besucher dort im Gospelforum. 1500 ehrenamtliche Mitarbeiter. Und der Leiter, sehr begabter Mann, Peter Wenz, ist gleichzeitig, obwohl überzeugter, strenger, extremer Charismatiker, im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz, sehr begabter Redner, eine charmante Persönlichkeit, duldet aber keine Kritik an seiner Person. Und als einer seiner Mitpastoren ihn persönlich auf seinen autoritären, manipulativen Führungsstil ansprach und er sich, Peter Wenz, als der Gesalbte des Herrn ausgab und dieser Mitpastor oder Bruder aus dem Vorstand ihn deswegen ansprach, dass er sich doch da wohl ein bisschen vergaloppiert und gesündigt hat, dann war seine Antwort, die wurde dann da auch sehr folgenschwer bewertet: Jetzt hast du den Gesalbten des Herrn angerührt und jetzt kommt der Fluch auf dich. Das hat dazu geführt, ich will das kurz machen, viele langjährige Mitarbeiter verlassen das Gospelforum, zig Mitglieder treten aus, sind restlos enttäuscht und verwirrt, weil alle, die ihn irgendwie in Frage stellen, die werden irgendwie dann rausgeworfen oder hinauskomplimentiert mit allen möglichen Tricks und mit negativen Konsequenzen gedroht. Und inzwischen haben die Hälfte der freiwilligen oder ehrenamtlichen Mitarbeiter ihren Dienst quittiert. Viele suchen Orientierung und die bibeltreuen Gemeinden hier unten im süddeutschen Raum haben eine große Aufgabe vor sich, diese Leute aufzufangen und ihnen wirklich eine biblische, gute Heimat zu bilden. Ich wünsche euch da viel, viel Gnade und viel Weisheit, aber auch viel Liebe für diese wirklich gebeutelten Geschwister. Aber diese Gefahr von Machtmissbrauch macht auch für unseren Gemeinden nicht Halt, nur etwas frommer verpackt, etwas subtiler. Schon in apostolischen Zeiten hat der Apostel Paulus darauf hingewiesen, 2. Korintherbrief, und auch Johannes nennt in seinem dritten Brief sogar einen Namen, Diotrephes. Das sollte uns auch Mut machen, auch in bestimmten Fällen Männer beim Namen zu nennen, welcher der Erste sein will und alle, die ihn korrigieren wollen, aus der Gemeinde hinaus wirft. Und das auch in engsten Kreisen hier unter uns. Das ging dann auch leider nicht durch die Presse, Gott sei Dank noch nicht, aber ein ganz bekannter Bruder, Missionar und Autor von mindestens einem sehr, sehr wertvollen Buch, hat mehrere geschrieben, wurde plötzlich bekannt, dass er jahrelang Kinder missbraucht hat. Das ist alles möglich, auch in unserem Leben, wenn wir nicht wachsam sind. Ja, was geschieht mit dem bösen Knecht? Ich hoffe, ich mache jetzt ganz schnell und kurz. Da gibt es unter den Lehrbrüdern, wie man so sagt, unter den Auslegern verschiedene Meinungen. Einige nehmen an, dass der Knecht, weil er den Herrn ja anerkennt, er redet ja, mein Herr verzieht zu kommen, wohl gerettet ist, aber seinen Lohn verliert. Dann sind andere überzeugt, dass das kein echter Christ war, sondern nur ein Bekenner, ein Namenschrist, der ewig verloren ist. Und die Tatsache, dass er dort sein wird, wo das Weinen und Zähneknirschen ist, also wenn man diese Stellen alle ernst nimmt, dann ist das, meine ich, ein deutlicher Hinweis, dass es hier wirklich um die ewige Verdammnis geht. Aber ich will mich da nicht streiten. Es ist ernst genug und umso dramatischer und trauriger ist es, wenn eine solche böse Gesinnung auch unter uns irgendwo ansatzweise zu beobachten ist. Von solchen, die wir als Brüder bezeichnen und von denen wir annehmen, dass sie wiedergeboren sind. Deswegen können wir nur beten, dass der Herr alle, die Diener des Wortes sind und auch darüber hinaus alle dem Herrn dienen möchten, sich bewahren lassen und sich in der Demut und Liebe zum Herrn und seinen Geschwistern erhalten lassen, indem wir auf den Herrn wirklich warten, wie wir das heute Morgen gehört haben. Und unser einziger und großer Wunsch ist, dass wir ihn mit unserem Leben, unserem Dienst ehren. Amen.